Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Vor 3 Jahren gab es die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal und die begegnet einem wieder in literarisch verwandelter Form im neuen Roman des Schriftstellers Tim Staffel. Er hat so einige Katastrophen bei unserem Umgang mit Wasser zusammengezogen für seinen Roman Wasserspiel. Und darüber rede ich gleich mit Tim Staffel. Das Wasser, das wir trinken, das Wasser, mit dem wir Essen zubereiten, uns waschen und so weiter, das wird knapp und knapper. Es wird zu einem wertvollen Gut, zu einer teuren Sache, die sich viele nicht mehr leisten können. Das passiert in einer norddeutschen Kleinstadt und an vielen anderen Orten unserer Welt in einem neuen Roman, den Tim Staffel geschrieben hat. Aber das Gleiche passiert auch in der Realität. Wasserspiel heißt dieser Roman und der Autor Tim Staffel, der ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
So ein Thema stelle ich mir jetzt vor, das muss einem ja nahe kommen, ein was angehen, damit man als Romanautor da Jahre damit verbringt und ein Buch daraus macht. Wie ist Ihnen denn das Thema Wasser als Ressource, als Wirtschaftsgut so nahe gekommen?
Ja, also ich habe ein Buch entdeckt in einer Buchhandlung vor circa 10 Jahren. Das war eine Doktorarbeit von Petra Dobner, Wasserpolitik hieß die. Und wie wahrscheinlich die meisten Menschen habe ich mir über Wasser noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil es kommt aus dem Hahn, es kommt aus der Flasche, es ist da, es ist verfügbar. Ich habe mich gefragt, was hat Wasser mit Politik zu tun? Ich habe das Buch gelesen und mir wurde klar, was für eine wertvolle Ressource das ist. Und eine wertvolle Ressource ist natürlich umkämpft. Man kann Geschäfte damit machen. Gleichzeitig ist sie bedroht. Es gibt nicht die gleiche Verteilung von Wasser überall. Und wer alles mit wem da verbunden und vernetzt ist und um diese Ressource kämpft, das wurde mir durch dieses Buch offenbar, dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist auch ein Geflecht, was eigentlich nicht zu entwirren ist. Und dann dachte ich, das ist mein Thema.
10 Jahre, aber Sie haben jetzt nicht 10 Jahre an dem Roman gearbeitet.
Nein, das habe ich nicht. Ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe dann eine Mockumentary fürs Radio daraus gemacht. Das ist der Fake einer Dokumentation gewesen. Mhm. Und dann hat der Stoff mich nicht losgelassen und ich dachte, das muss jetzt aber noch in eine fiktionale Geschichte überführt werden. Und da kam dann die Prosa ins Spiel.
Und wie haben Sie das dann gemacht? Also was muss zu so einem Thema, das bei Ihnen da ist, das Sie in anderer Form auch schon bearbeitet haben, was muss dann dazu treten an literarischen Mitteln, damit ein Roman daraus wird?
Also das musste ich lernen, weil das war bei mir noch nie so, dass das Thema zuerst da war. Bei mir waren immer zuerst die Menschen und deren Geschichten da. Mhm. Diesmal hatte ich zuerst ein Thema. Das heißt, ich brauchte die Menschen und die Geschichte dazu. Und das ist, glaube ich, mein Anliegen gewesen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Eigentlich ist es die Geschichte von einem Jungen, der aufzieht, um diese Ressource zu kämpfen, der eine Coming-of-Age-Geschichte im Grunde genommen, der zugleich auch noch eine großartige Liebesgeschichte, erste Liebe erleben darf. Und es ist die Geschichte parallel dazu eigentlich von Roberto, der Midlife-Crisis hat, der getrieben ist, der sucht und nicht ankommt, der Wasseraktivist ist. Und diese beiden Lebensläufe kreuzen sich in der Kleinstadt Lühren, wo sie beide herkommen, obwohl es gar keine Kleinstadt, mittelgroße Stadt, 40.000 Einwohner. Und da treffen die beiden aufeinander, um den Kampf gegen einen großen Konzern aufzunehmen.
Gegen einen großen Konzern, der Wasservorräte aufkauft, Wasserreservoire aufkauft, um damit Geld zu verdienen mit dem Handel mit Wasser. Lassen Sie uns diese Figuren ein bisschen näher anschauen. Vielleicht erstmal den Älteren. Roberto heißt der, der schleppt 2 große Lasten mit sich herum. Einmal ist das die Geschichte seines Vaters, der ist spurlos verschwunden, nachdem seine Firma pleite gegangen ist. Und zum anderen hat dieser Roberto ein besonderes Verhältnis zum Wasser. Also er ist Wasseraktivist, kämpft gegen diese großen Wasserkonzerne, aber gleichzeitig hat er panische Angst vor tieferem Wasser. Und tiefes Wasser heißt für ihn schon mal eine gut gefüllte Badewanne, ist für ihn schon tiefes Wasser. Warum haben Sie jetzt diesem Wasseraktivisten dieses doppelte Gepäck mitgegeben?
Naja, es geht ja auch um Kämpfe. Also wie viel investiere ich in etwas, in eine Leidenschaft? Und ist natürlich nochmal eine besondere Hürde. Es ist ein bisschen so eine Konfrontationstherapie auch. Also wenn ich feststelle, ich habe Angst vor Tiefe. Also man muss sagen, er hat nicht grundsätzlich Angst vor Wasser. Das gibt es auch. Bei ihm fängt es mit der Tiefe allerdings schon in der Badewanne an. Aber gleichzeitig ist er halt so berührt von dem Elend und der Not, die eben diese Wasserressource, Wasser oder nicht vorhandene Ressource verursachen kann, dass er davon angekickt ist. Und der muss sich gleichzeitig halt immer seiner Angst stellen. Und das ist eigentlich natürlich, also er ist ein Videoblogger, der, als solcher hat er knappe 1 Million Follower, ist also sehr erfolgreich und erzählt über Menschen und Wasser Geschichten. Und ist immer mit seiner Angst konfrontiert in diesem Zusammenhang. Und das ist natürlich eine Reibungsfläche. Und das passt aber auch zu ihm, weil er eh nicht klarkommt. Vater weiß nicht, ist er tot? Ist er irgendwo? Und der ist ziemlich zerrissen eigentlich.
Also er hat sozusagen diese existenzielle Dimension seiner inneren Kämpfe. Er hat aber noch eine andere Rolle in dem Roman, weil er ja die ganze Welt eigentlich reinholt. Ne? Als Videoblogger ist er weltweit unterwegs, ist mal in Detroit, mal in Dakar, mal in Athen, um überall über Kämpfe um Wasser und Wasserknappheit zu berichten. Also für Sie auch ein Mittel, um das Thema über die norddeutsche Kleinstadt, wo es im Kern spielt, hinaus auf die ganze Welt zu projizieren?
Unbedingt. Das war mir wichtig. Also auf der einfach zu sagen und zu zeigen, es ist wirklich überall ein Thema. Also egal, ob man sich in Mitteleuropa befindet oder ob man sich in den USA befindet oder ob man sich in einem afrikanischen Land befindet. Weil das glaubt man ja häufig, dass wir hier gut versorgt sind und Wasserknappheit, man kennt ja auch Bilder, sind hauptsächlich aus Dürregebieten, aus der südlichen Halbkugel bekannt. Und das ist de facto nicht so. Diese Problematik existiert überall. Uns wird nach Wasser gebohrt, um die Ressourcen zu erschließen. Und diese unterirdischen Reservoire, die sind halt überall auf der Welt verteilt. Und das war, und das dazu ist sein Beruf natürlich ganz gut. Er kann reisen und filmen.
Und die zweite Hauptfigur, das ist ein 15-Jähriger aus eben dieser norddeutschen Kleinstadt aus Lüren, wo das Buch zumeist spielt. Humphrey heißt dieser Junge, der hat ähnlicherweise ein Handicap wie dieser Roberto, aber von ganz anderer Art. Der hat nämlich eine beschädigte Lunge durch eine Krankheit, muss immer so eine Sauerstoffflasche mit sich rumtragen und Zusatzsauerstoff atmen. Warum haben Sie jetzt auch dieser Figur so ein Handicap mitgegeben?
Also mir war ganz wichtig, dass ich einen echten Helden, einen richtigen Helden habe und der musste unbedingt sehr jung sein. Ich brauchte unbedingt die Gegenüberstellung Erwachsenenwelt gegen Welt von Kindern und Jugendlichen und ich brauchte eigentlich einen Superheld und das ist Humphrey. Und der gegen jeden Widerstand ankämpft, der eigentlich aus einem guten, gut situierten Elternhaus kommt, der auch seine Eltern liebt, die aber gleichzeitig auch seine Gegner sind im Kampf ums Wasser, die da ganz anders agieren als Bürgermeisterin und Grundstücksimmobilienspekulant. Und der überwindet einfach jedes Hindernis, unter anderem, und das habe ich halt einfach noch verstärkt durch eine körperliche Behinderung, die er hat, die ihn einschränkt, aber das macht ihm alles nichts aus und mit seinen Freunden und Freundinnen zieht er los und gibt nicht auf.
Und jetzt, also der ist die Hauptfigur, die Jugendliche in dieser Stadt in Lüren. Jetzt kommt da ein großer Wasserkonzern hin und sagt, ihr habt hier Probleme mit dem Wasser, wir helfen euch, wir erschließen die Ressourcen, die ihr mit euren knappen Mitteln nicht erschließen könnt. Wir sanieren eure Wasserversorgungsanlagen, dafür müsst ihr uns halt Grundstücke und euer Wasser verkaufen. Und wir bauen euch auch eine schöne, tolle Mehrzweckveranstaltungshalle bei euch hin und so. Wir sind ja nicht so. Wie reagieren denn die Bürger und Bürgerinnen in Lüren auf dieses Angebot?
Die einen so, die anderen so. Das halt, weil natürlich auch immer etwas Positives dabei ist. Also der Konzern Del Aqua kommt in die Stadt und schafft natürlich Arbeitsplätze. Also er sichert den Zugang zu Wasser. Zumindest wird das behauptet. Das Wasser wird halt immer teurer. Es ist eigentlich nur Flaschenwasser zu kaufen. Aber sie spenden, sie bauen eine Mehrzweckhalle, sie richten Bibliotheken ein und vor allen Dingen schaffen sie Arbeitsplätze. Das heißt, der Großteil der Lürener findet es eigentlich super, dass der Konzern da ist, weil sie aber nicht sehen, dass das Wasser, was ihnen eigentlich sowieso gehört, ihnen jetzt nochmal neu verkauft wird. Der andere Teil der Lürener, aber vor allem dann eben die Leute, die Widerstand leisten, wie Humphrey und seine Mitstreiter, die sagen natürlich, dass Wasser muss ein Allgemeingut sein. Das kann nicht sein, dass das, was unter unserem Land ist, wir uns nochmal extra kaufen müssen. Genau. Und so ist das, so entsteht natürlich auch eine Spannung. So kann ich natürlich auch eine Geschichte erzählen, wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen.
Genau, Sie machen dann literarisch ja einen Spannungsroman eigentlich daraus. Ne? Es verdichtet sich alles, was in diesem Grundkonflikt in dieser Stadt, was da am Ende passieren wird. Ein Element zum Beispiel, das fand ich bemerkenswert, Sie zeigen, wie da so eine Art Privatarmee oder ein armeeähnlicher Sicherheitsdienst anrückt, der soll da die Wasseranlagen bewachen. Sowas kannte ich bisher so von US-amerikanischen Sicherheitsunternehmen, hier diese Blackwater-Truppe, die im Irak im Einsatz war, daran musste ich denken. Das ist so ein Dramenverstärkungsmittel in Ihrem Roman zum Beispiel, ne?
Ja, wobei das nicht auch, also eigentlich ist nichts in diesem Roman erfunden von mir, sondern das ist jetzt gar nicht so eine Dystopie in dem Sinne, dass uns das alles erst noch erwartet. Das ist eigentlich alles schon an allen Ecken der Welt vorhanden und ich führe es ein bisschen zusammen. Das ist eine Engführung. Und dass große Firmen, große Unternehmen ihre Industrieanlagen durch Sicherheitsfirmen schützen lassen, mit eben wie Blackwater, die heißen nicht mehr Blackwater, die haben mittlerweile zweimal den Namen geändert, ich weiß nicht, aber durch große militarisierte Unternehmen ihre Industrieanlagen schützen, das ist Alltag. Und das ist die Art und Weise, wie sich der Konzern Dell Aqua da in Nyon verteidigt, weil eben durchaus der Konzern auch angegriffen wird durch Sachbeschädigungen und so weiter und so fort. Und dann sorgen die dafür, dass ihre Anlagen geschützt sind.
Jetzt heißt der Fluss, der durch ihr Lüren fließt, der natürlich auch für die ganze Wasserversorgung da eine wichtige Rolle spielt, der heißt Lahr. Und der Fluss ist lange so gut wie ausgetrocknet, aber dann regnet es auf einmal tagelang und es gibt eine katastrophale Überschwemmung im Lahrtal. Das ist jetzt klanglich ganz nah am Ahrtal, wo es vor einigen Jahren diese Überschwemmung gab. Darauf wollten Sie auch anspielen dann mit dem Roman?
Also das muss ich jetzt gar nicht ehrlich sagen, dass wo Sie das sagen, fällt mir das zum ersten Mal auf, weil die mit der Überschwemmung, also ich arbeite relativ lange an dem Buch und die Idee mit der Überschwemmung und die ersten Texte dazu und auch die La, die gab es vor der Überschwemmung im Ahrtal. Also ich war da hat meine Mutter mich dann noch angerufen nach der Katastrophe im Ahrtal. Das hast du doch alles schon geschrieben, weil die kannte ein paar Versionen vorher, die ich gemacht hatte. Also die begleitet immer mein Schreiben. Woher konntest du das wissen? Das passiert jetzt ja wirklich alles. Aber das jetzt vom Klang ja so nahe kommt, da ehrlich gesagt, das irgendwann wird man offensichtlich blind für die eigene Arbeit, das ist mir entgangen. Ich wollte, aber was ich vielleicht noch anfügen kann, dieses Militärunternehmen, das private Sicherheitsunternehmen, kommt dann natürlich wieder auf eine andere Art und Weise zum Einsatz, nämlich bei dieser Überschwemmung, weil das ist auch die Aufgabe eigentlich von privaten militärischen Unternehmen. In Katastrophensituationen sind die oft besser ausgerüstet und besser geschult als zum Beispiel in der Bundeswehr und werden bei der Katastrophe in New Orleans ist das hauptsächlich über private Unternehmen gemanagt worden.
Noch eine Frage zum Schluss. Ihr Roman hat eigentlich mehrere Schlüsse. Einen davon würde ich gerne mit Ihnen anschauen. Also da passiert diese Flutkatastrophe, auch andere Katastrophen. Und die Bürgermeisterin dieser Stadt, Linda, die verantwortlich dafür ist, dass die Wasserrechte da überhaupt verkauft wurden an den Dell Aqua-Konzern, die setzt sich jetzt nach dieser Flutkatastrophe auf einmal dafür ein, dass ihr Fluss, die Loire, die La, zu einer juristischen Person erklärt wird mit eigenen Rechten, wie das ja tatsächlich an verschiedenen Orten der Welt schon passiert ist beim Umgang mit Flüssen. Das heißt, die Politik hat jetzt verstanden, wie man richtig mit Wasser umgeht?
Naja, wir müssen erwähnen, dass Linda, die Bürgermeisterin, die Mutter von Humphrey ist. Und das heißt, die haben privat schon, führen die immer diesen Kampf aus und die Mutter ist lernfähig. Also das ist die Utopie eigentlich dieses Romans. Die Erwachsenen sind lernfähig. Das halte ich zwar mittlerweile für schwerst möglich, aber darum geht's eigentlich. Also der Sohn und die Jugendlichen und die Kinder übernehmen das Kommando im Prinzip. Und sie hat gelernt und sagt, ja, wir müssen uns ändern. Also das ist ein positiver Ausblick.
Und neben diesem positiven
utopischen Ausblick. Wir haben gespoilert gerade.
Aber wie gesagt, es gibt auch andere Schlüsse und die lassen wir unbedingt offen für den Roman Wasserspiel von Tim Staffel. Im Kanon Verlag ist der erschienen. Dank Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt zahlreiche Bücher über die Krankheit Krebs. Jetzt hat die vielfach ausgezeichnete britische Wissenschaftsjournalistin Kat Arnie ein neues Krebsbuch geschrieben. Ein Buch mit ihrer Sicht auf Tumorerkrankungen. Aufstand der Zellen, warum Krebs in unserem Körper entsteht und wie neue Therapien ihn überlisten können. So heißt das Buch jetzt auf Deutsch. Und unsere Spezialistin für Wissenschaftsbücher, Susanne Billig, hat das für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Was ist denn jetzt diese neue Sicht auf Krebserkrankungen, die Kat Arney beschreiben soll in dem Buch?
Ja, sie sagt so im Kern, wir haben uns Sichtweisen der Krankheit zugelegt, die uns therapeutisch nicht so richtig weiterbringen. Die eine Sichtweise ist die der modernen Molekulargenetik, wo man sich sehr präzise die genetischen Abläufe in Zellen anguckt und versucht, die gezielt auszuschalten. Und die andere Sichtweise ist, Krebs ist eine moderne Krankheit, wir leben giftig und ungesund und daran liegt es. Und sie sagt nur, nein, Krebs ist ganz tief in grundlegenden Prozessen der Biologie verankert. In dem Moment, wo vielzellige Organismen entstanden sind, sind auch welche Zellen entstanden, die alle Regeln gebrochen haben. Das ist kein Buch für kranke Menschen, die auf der Suche sind nach Ideen, welchen Weg ihre Heilung nehmen könnte. Das muss ich unbedingt dazu sagen. Es ist ein Buch über die Frage nach den großen neuen Forschungsrichtungen, die in ein paar Jahren mal Früchte tragen. Das ist sprachlich packend, teils auch ganz locker geschrieben. Da ist dann mit Verlaub auch mal die Rede von Arschlochzellen. Mhm. Aber teils ist es wissenschaftlich auch richtig anspruchsvoll. Sie war ja selbst auch lange in der Krebsforschung tätig.
Und was für einen neuen Weg skizziert sie dann? Oder wie sollte man die alten Wege der Krebsbekämpfung verlassen?
Naja, erstmal versucht sie, den Blick auf die Evolution zu lenken und auf dieses Regelbrechertum. Das ist so ein zentraler Aspekt in dem, was sie hier schreibt. Und sie sagt eben, dieses ganze Krebsgeschehen ist so alt wie die Evolution selbst. Sie nennt auch Beispiele dafür. Also in der Triaszeit, das ist 240 Millionen Jahre her, da schwamm so eine Urschildkröte. Mhm. Und Forscher haben Beine davon gefunden und Krebstumore da drin. Oder vor 70 Millionen Jahren gab es so Entenschnabelsaurier. Da hat man etwa 100 Exemplare untersucht, hat an die 30 Tumore darin gefunden. Also so wie Vielzeller eben verlangt haben, dass die einzelne Zelle sich diesem großen Ganzen unterordnet, sind eben diese Regelbrecher entstanden, die genau das nicht tun. Und dafür sorgt die Evolution selbst. Das muss man mehr beachten. Das ist so ihr Appell. Krebszellen tun im Grunde nichts anderes, als Evolution im Zeitraffer zu durchlaufen. Die Zellen in einem Tumor, das weiß man inzwischen, sind genetisch nicht alle gleich. Man hat da ein ganz großes Potpourri an genetischer Vielfalt in so einem Tumor. Und diese Zellen tun im Ökosystem unseres Körpers nichts anderes als für sich selbst wirtschaftende Einzeller in ihrem Ökosystem ebenso tun. Die teilen sich, die passen sich an, die mutieren und die am besten angepassten überleben.
Sie haben ja schon angesprochen, dass eine Sicht auf Krebsentstehung bei Menschen eben ja oft ist, unser moderner Lebensstil ist damit verantwortlich dafür. Ja, also Rauchen, Alkohol, Feinstaub, Umweltchemikalien. Wenn Kat Arney jetzt diesen Blick so weitet in die Geschichte, sagt sie, das ist eigentlich egal für Krebs, dieser moderne Lebensstil?
Ich hatte erst ein bisschen den Verdacht und wollte, hab's genau überprüft. Nein, sie sagt nicht, das ist egal, sondern sie sagt, dass diese ganzen Karzinogene, die wirken als Beschleuniger einer unerwünschten Evolution, die aber sowieso stattfindet. Ja? Je mehr wir diesen ganzen Dingen, was sie alles aufgezählt haben, uns aussetzen, umso höher ist die Mutationsrate. Und in ihrer griffigen Sprache sagt sie, diese Karzinogene sind wie Gangster, die mit einer riesigen Tasche voller Waffen in eine ohnehin angespannte Situation kommen. Ohnehin angespannt, weil sich aus rein biologischen Gründen und mit dem Älterwerden, wichtigster Faktor, sowieso Mutationen anhäufen.
Und ist das jetzt ein fatalistisches Buch, weil sie im Prinzip sagt, Krebs gab es schon immer, eben schon in der Triaszeit bei alten Schildkröten wird es immer geben. Dann hat auch die neue Forschung an Krebstherapien eigentlich gar nicht so viel Sinn.
Nein, fatalistisch ist das überhaupt nicht. Sie will appellieren, eben auch als diese Krebsforscherin, die sie mal war. Und aus dieser Haltung heraus schreibt sie, sie übt Kritik an derzeitigen Forschungsrichtungen, weil sie sagt, da wird dieses evolutionäre Drama überhaupt nicht genug mitgedacht. Ja, wenn wir genetisch hochgradig vielfältige Tumore mit Medikamenten angreifen, die ein bestimmtes Gen zum Beispiel auszuschalten versuchen, ja, was tun wir? Wir töten alle Zellen, die darauf sensibel reagieren. Aber es wird immer auch welche geben, die eben resistent sind. Und die werden umso glücklicher weiterleben. Und wir wissen alle, wenn die Tumore mancher, nicht alle, die differenzierter auch, bestimmter Krebsarten, wenn die wieder zurückkehren, dann sind alle unsere Methoden, die wir im Köcher haben, sind dann vergeblich. Ja? Und wenn man dann in die Therapien der Zukunft geht, sagt sie, man muss das eben alles mitdenken. Man muss eher darauf setzen, Krebs längerfristig zu kontrollieren, als ihn vollständig auszurotten. Also eher niedrige Dosen an Medikamenten geben, die wiederholt geben, verschiedene Medikamente geben, Resistenzmanagement betreiben, um eben diesem evolutionären Geschehen immer einen kleinen Schritt voraus zu sein und natürlich auf Prävention setzen. Auch das bleibt für sie sehr wichtig.
Ein neuer Blick auf Krebserkrankungen von Kat Arney in ihrem Buch Aufstand der Zellen, warum Krebs in unserem Körper entsteht und wie neue Therapien ihn überlisten können. Das Buch wurde übersetzt von Jens Hagestedt und Ursula Held, ist im CH Beck Verlag erschienen. Besten Dank an unsere Kritikerin Susanne Billig.
Straßenkritik.
Ich bin die Laura und ich habe gerade von Ferdinand von Schirach Verbrechen gelesen und ich fand es sehr gut. Es war aufgebaut in so Kurzgeschichten und er war Strafverteidiger und er hat über seine Fälle geschrieben und es war super aufgebaut, weil es sehr kurz war. Also ich glaube, es sind so 10 Geschichten gewesen und es war super spannend, weil ich mich auch sehr für die Kriminologie interessiere und ich wollte auch Kriminalpsychologin werden und ich fand es super schön geschrieben, weil seine Sätze auch so kurz und prägnant waren und einfach wie er schreibt, hat mich total fasziniert.
Laura hat in Wien Verbrechen von Ferdinand von Schirach gelesen. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe bei BTB mit 208 Seiten. 12 Euro ist der Preis. Für uns gibt es jetzt 2 Gründe, über das Land Belarus und dort bekämpfte und verhinderte Literatur zu sprechen. Zum einen gibt es morgen Abend im Berliner Literarischen Kolloquium eine Nacht der unerschossenen Gedichte als Begegnung mit ausgelöschter belarussischer Literatur. Dort geht es um eine Nacht im Oktober 1937. In dieser Nacht hat der sowjetische Geheimdienst zahlreiche Schriftsteller und Intellektuelle in Belarus ermordet. Und zum anderen wurde in unserer Gegenwart in diesem Monat wurden in Belarus eine ganze Reihe von Romanen verboten. Und darüber spreche ich jetzt mit Inga Lisengewitsch. Sie hat die Nacht der unerschossenen Gedichte in Berlin kuratiert und sie beobachtet das Geschehen im heutigen Belarus. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Dieses Bücherverbot jetzt in Belarus, wie haben die Offiziellen in Belarus denn begründet, dass sie da Dutzende Romane verbieten?
Also laut dem Ministerium für Information dient diese Liste, die jetzt entstanden ist, als eine Art Sanitätskontrolle. Es soll kein Dreck in den Informationsraum reingelassen werden. Und laut dem Minister darf auch kein Verkauf dieser dreckigen Bücher im Land zugelassen werden, weil Belarus für die Sauberkeit in allen Bereichen berühmt ist. Und diese Liste der verbotenen Bücher enthält mittlerweile fast 200 Titel und die Auswahl, die wirkt einfach absurd. Auf der Liste befinden sich die Titel von Sascha Filippenko, neben der amerikanischen Schriftstellerin Donna Tartt, die hat übrigens Pulitzerpreis irgendwann bekommen, und der schottische Schriftsteller Erin Welsh und die Historikerin und Publizistin Anne Applebaum, Anthony Burgess, Marquise de Sade, also da ist wirklich alles querbeet drauf. Und parallel dazu gibt es aber auch noch eine Liste extremistischer Materialien. Und die wird auch vom Informationsministerium geführt und die zählt 10.000 Titel schon. Das sind zum Beispiel Internetseiten von unabhängigen Medien. Deutsche Welle Belarus ist auch mit drauf zum Beispiel. Aber es gibt da auch Romane. Zum Beispiel, angefangen hat es mit dem Roman von Alhert Bacharewitsch 2022. Der Roman heißt Hunde, Europas Hunde und die Übersetzung wurde ins Deutsche 2024 bei Wallend & Quist erschienen. Und auch das letzte Buch von Herrn A. von Alhert Bacharewitsch ist auf der Liste. Und ich möchte noch erwähnen, dass Alhert Bacharewitsch der Preisträger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung 2025 ist.
Da hatten wir ihn auch in unserer Buchmessesendung der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Da habe ich mit Alhert Bacharewitsch sprechen können über genau dieses in den Augen der belarussischen Offiziellen extremistische Buchhunde Europas. Warum gilt er denn für das Regime in Belarus als extremistisch?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich alle, die gegen das Regime sind, gelten als Extremisten. Und wenn man am Beispiel von Bacharewitsch bleibt, da ist er Autor extremistischer Bücher, also wo er auch satirisch über das Regime schreibt und aber auch ein Mitglied von extremistischer Organisation PEN Belarus. Mhm. Oder zum Beispiel, er hat auch für Radio Free Europe geschrieben, gilt auch als extremistische Organisation.
Und solche Bücher, die jetzt als extremistisch eingeordnet werden oder die auf dieser neuen Liste stehen mit den fast 200 Titeln, dürfen die dann nur nicht verkauft und vertrieben werden? Also was heißt nur, dürfen sie nicht verkauft und vertrieben werden? Oder ist sogar ihr Besitz verboten?
Mit dieser Liste ist das noch etwas unklar. Mit den extremistischen Büchern, also die jetzt auf der extremistischen Liste landen, ist alles klar. Die werden aus den Buchhandlungen genommen, aus den Bibliotheken entfernt und vernichtet. Zum Beispiel wiederum, wenn wir um Bacharewitschs Roman Europas Hunde sprechen, so wurde eine ganze Auflage 2022 von einem Traktor vergraben.
In einem Feld vergraben. Genau darüber hatte ich auch mit Alhert Bacharewitsch gesprochen in Leipzig. Jetzt werden Sie morgen in Berlin an eine andere Zeit erinnern, in der auch Literatur bekämpft wurde, ausgelöscht wurde in Belarus mit eben der Nacht der unerschossenen Gedichte, morgen Abend im Berliner Literarischen Kolloquium. Wie ist es denn dort im Jahr 1937 zu diesen Massenerschießungen von belarussischen Schriftstellern und Intellektuellen gekommen?
Ja, also dieser Abend markiert den tragischen Höhepunkt der stalinistischen Repressionen in Belarus. In dieser einen Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1937 wurden mindestens 132 Intellektuelle erschossen und darunter 22 Schriftsteller. Manche haben in belarussischer Sprache, andere auf Jiddisch geschrieben. Aber allesamt könnte man sagen, dass an einem Abend fast die gesamte Avantgarde der belarussischen Kultur vernichtet wurde. Es wurden auch davor und danach welche erschossen. Und außerdem im August, auch davor, 37, brannte tagelang ein Scheiterhaufen. Und auf dem wurden zehntausende Manuskripte verbrannt. Also man versuchte auch, das gesamte Erbe zu erlöschen. Allerdings sind irgendwelche Publikationen noch übergeblieben oder manche Manuskripte haben nur mit Glück überlebt.
Jetzt werden Sie sich morgen Abend auf einen bestimmten Ort in Belarus beziehen, auf Kurapaty. Welche Rolle spielt dieser Ort?
In diesem Waldstück Kurapaty sind nicht nur Dichter und Intellektuelle erschossen worden, sondern da liegen insgesamt sterbliche Überreste nach unterschiedlichen Schätzungen von 30.000 bis 250.000 Menschen, Opfern des Stalin-Terrors in Belarus. Und Anfang der 90er Jahre wurde dieser Ort offiziell auf die Liste der historischen und kulturellen Erbes der Republik Belarus aufgenommen, als der Ort der Vernichtung der Opfer politischer Repressalien der 30er, 40er Jahre. Aber inzwischen ist es vorbei eigentlich mit dem Gedenken Belarus, weil nach der starken Hand Stalins wieder gesehnt wird und es ist nicht mehr möglich, ohne Gefahr verhaftet zu werden, diesen Ort zu besuchen. Deswegen können solche Veranstaltungen nur außerhalb des Landes stattfinden.
Eine Veranstaltung, wie Sie die morgen machen werden in Berlin, sagen Sie uns noch kurz zum Schluss. Wie wollen Sie dann erinnern in dieser Nacht der unerschossenen Gedichte an diese staatlichen Morde im Jahr 1937?
Es werden Zeitzeugenberichte über die Erschießungen und auch Geschichte des Ortes von 1937 bis heute erzählt. Daneben werden Ausschnitte aus den Werken der erschossenen Schriftsteller vorgetragen. Zum Beispiel Algiar Bacharewitsch liest aus Fahnenflucht, das ist eine Erzählung von Platon Halavatsch. Die Dichterin Julia Timofejeva wird ein Gedicht von Juli Tauben vortragen. Schriftsteller Zmitser Wischnew wird einen Auszug aus dem Roman Freisetzung der Kräfte von Zmitrok Ostapenko vorlesen. Noch ein Dichter, Dmitri Strozow, wird ein Gedicht von Moisha Kulbak in belarussischer Übersetzung vortragen, aber es werden auch Texte von Moisha Kulbak und Izzy Harik auf Jiddisch vorgetragen und gesungen. Und es wird eine zweisprachige, dreisprachige Veranstaltung sein. Es wird alles ins Deutsche übersetzt und auf Belarussisch und Jiddisch im Original gelesen.
Bei der Nacht der unerschossenen Gedichte, eine Begegnung mit ausgelöschter belarussischer Literatur, morgen Abend im Literarischen Kolloquium in Berlin, in einem Monat, in dem in Belarus fast 200 Romane verboten wurden. Inga Lisengewitsch hat diese Nacht der unerschossenen Gedichte kurantiert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.